Wie sich Athletinnen für die Olympischen Spiele qualifizieren können, ist eigentlich jedem klar. Das geht über Zeiten, das geht über Weiten, über Siege in Teamwettbewerben oder Qualifikationsturnieren. Das ist Grundwissen. Wie aber qualifizieren sich Physiotherapeutinnen für die Olympischen Spiele? Einer, der es wissen muss, ist Ekkehard Schurich. Er ist Physiotherapeut. Er hat seine Praxis in Paderborn in Ostwestfalen. Und er war schon dreimal bei Olympischen Spielen, bei Sommerspielen. In Peking, in Rio und zuletzt in Tokio. Passend jetzt zu den Olympischen Winterspielen habe ich ihn gefragt, was muss man denn erfüllen als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, um dabei zu sein? Welches Zertifikat braucht man? Und kommt auch als Physio sowas wie ein olympisches Gefühl auf? Wie ist das hinter all den Athletinnen den ganzen Tag? Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Auf meinem Kanal waren schon ein, zweimal Physiotherapeuten zu Gast. In diesen Gesprächen ging es immer relativ stark um Therapeutisches, um die jeweiligen Disziplinen, die Sportarten. Diesmal habe ich auch einen Physiotherapeuten zu Gast, Ekkehard Schurich aus Paderborn. Es soll jetzt in diesem Gespräch weniger um das Therapeutische gehen, vielmehr um Olympia. Wir haben gerade Olympische Spiele, Winterspiele in Peking und Ekkehard Schurich ist ein Physiotherapeut, der Erfahrung hat bei Olympischen Spielen, zwar bei Sommerspielen. Er war in Peking, in Rio und in Tokio, also nicht New York, Rio, Tokio, sondern Peking, Rio, Tokio. Aber manche Dinge sind da sicherlich analog und deswegen habe ich ihn eingeladen und freue mich, dass er dabei sein kann. Hallo Ekkehard.
Ja, danke für die Einladung. Gerne gekommen.
Ich habe es gesagt, dreimal schon dabei gewesen bei Olympia, wenn auch Sommerspiele. Vielleicht mal so als Einstieg, wie kommt man denn überhaupt als Physiotherapeut zu Olympia? Bei Sportler und Sportlerinnen wissen wir es, die müssen sich irgendwie qualifizieren, Leistungen erfüllen. Wie kommt man als Physiotherapeut oder auch als Physiotherapeutin zu Olympia? Wie geht das?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss vielleicht differenzieren. Also grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt Physiotherapeuten und Ärzte bei Olympia, die vom Veranstalter, also vom Ausrichter, gestellt werden. In so einem olympischen Dorf gibt es Kliniken, es gibt Radiologie und Zahnmedizin und auch eine Abteilung, wo Physiotherapeuten tätig sind. Also da kann man, wenn dann die Spiele auch mal wieder in Deutschland stattfinden, vielleicht über den Veranstalter hinkommen. Weiter ist es halt so, dass es Physiotherapeuten gibt, die beim DOSB sind. Das heißt, das sind in aller Regel Physiotherapeuten, die in den Verbänden, in den verschiedenen physiotherapeutischen Verbänden Funktionen haben, die dort stellenweise an der Ausbildung im DOSB beteiligt sind. Und der DOSB nominiert dann eine Mannschaft aus Ärzten und Physiotherapeuten für die Athleten, für das Team D. Mhm. Da müsste man halt gucken, ob man über die Verbände, die Berufsverbände dorthin bekommt. Und der dritte Weg ist, den auch ich gegangen bin, man wird in eine Mannschaft integriert und ist Teil dieser Mannschaft und betreut dann überwiegend diese Mannschaft. Und das waren bei mir die Beachvolleyballer, die ich da lange Jahre betreut habe. Und da kommt man dann eben über den speziellen Verband, hier den Deutschen Volleyballverband, dahin.
Jetzt habe ich vor einigen Wochen ein Interview mit dem Hacke Schorsch, dem ehemaligen Rennrodler, gehört. Und er hat zumindest in dieser einen Antwort auch über dieses Thema gesprochen, dass eben ein Physiotherapeut nicht nach Peking durfte, weil ihm die ein oder andere DOSB-Lizenz gefehlt hat. Ja. Also gibt es so eine Art Lizenzierung, ein Zertifikat, wo man, egal welchen der Zugangswege, die du jetzt genannt hast, man hat, trotzdem nochmal so eine Art Bescheinigung braucht, so einen Personenschein. Ja.
Also das sind die formalen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dazu muss man zunächst mal die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung, entweder Masseur und medizinischer Bademeister oder Krankengymnast/Physiotherapeut haben. Wenn man die hat, kann man an einem Lehrgang teilnehmen zum Sportphysiotherapeuten. Da sollte man darauf achten, dass dieser Lehrgang vom DOSB auch anerkannt ist. Da gibt es verschiedene Anbieter in Deutschland. Wenn man diesen Kurs hat, muss man schauen, dass man in die Lehrgänge vom DOSB reinkommt. Der DOSB bildet für sich selbst die Sportphysiotherapeuten aus, die Kaderathleten betreuen sollen. Wobei hier eigentlich nach meiner Erfahrung nur bei Olympia nachgefragt wird. Bei allen anderen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften habe ich nie da eine Nachfrage erlebt. Mhm. Aber bei Olympia ist es tatsächlich so, man muss diese DOSB-Lizenz haben, die man auf den normalen Physiotherapeuten noch oben drauf setzt. Es geht in aller Regel über 2 Jahre, jeweils 2 Wochen pro Jahr. Bei mir war es seinerzeit so, ich habe das Anfang der 80er Jahre gemacht. Da wurden wir noch vom DSB damals, so hieß die Organisation seinerzeit, eingeladen. Das waren für mich wunderschöne Ausbildungswochen, weil wir in tollen Hotels waren, die ich mir damals nicht leisten konnte. Und wir haben dann eine tolle Ausbildung oder Weiterbildung auch erfahren. Wenn man dann die Abschlussprüfung geschafft hat, dann ist man halt lizenzierter DOSB-Sportphysiotherapeut. Mhm. Und der DOSB verlangt dann noch, dass man diese Lizenz alle 2 Jahre wieder erneuert. Mhm. Und da schreibt er einen dann immer an, welche Lehrgänge, welche Kongresse er anerkennt. Und die muss man dann besuchen.
Mhm. Also sehr interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass viele junge Therapeutinnen, Therapeuten, die sportbegeistert sind und die, für die sowas vielleicht ein Ziel ist, sich eben genau für diesen Weg interessieren. Also ein bisschen Zeit sollte man dafür schon rechnen. Das geht jetzt nicht ganz von heute auf morgen. Ja. Und vielleicht, das tun auch viele, sich wirklich in ihren Anfangsjahren als Therapeutinnen schon irgendwie an Sportteam andocken, ob das Basketball ist, Handball ist, Fußball, ja. Also das war bei dir möglicherweise auch der Fall, Fragezeichen?
Ja, genau so war das auch. Also wir waren damals junge Therapeuten, wir waren interessiert und mein bester Freund kommt aus Paderborn, der hat mich letztlich auch nach Paderborn geholt. Mhm. Und es gab hier damals den VBC Paderborn. VBC war Herrenhallenvolleyball. Wir waren sehr erfolgreich, 3-mal in Folge Vizemeister. Und seinerzeit war der Trainer hier auch gleichzeitig Bundestrainer der Herren-Nationalmannschaft. Und der hat uns dann zu dem einen oder anderen Lehrgang oder auch Turnier mitgenommen. Wir waren damals noch Ersatz. Ich weiß, dass der Harpe Meyer aus Nürnberg damals da sehr aktiv war. Aber wir konnten seinerzeit dann schon reinschnuppern, nicht nur hier in der Bundesliga, sondern auch schon bei den Nationalteams. Und als junger Sportler, als junger Therapeut war man natürlich froh, im Sport so auch anzukommen. Mhm. Wir haben uns dann, wenn ich das ausführen darf, wir haben uns dann 1987 selbstständig gemacht hier in Paderborn. Und dann war es war brutal viel zu tun. Und so haben wir dann eine Sportpause eingelegt, bis dann vor Athen war das. Damals der Zuspieler hier von Paderborn, Yiwan Lee, war dann Nationaltrainer der Frauen. Und er hat dann meinen Partner gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit nach Athen zu fahren. Und dann hat Jochen begonnen, wieder mit dem Sport anzufangen. Und gleichzeitig lief hier eine Anfrage von dem hiesigen Fußballverein, dem SCP. Und dann habe ich da angefangen, meine sportliche Laufbahn weiter zu begehen. Ja.
Da kommen wir noch kurz drauf, im weiteren Verlauf auf Fußballunterschiede zu anderen Sportarten. Aber jetzt interessiert mich tatsächlich dieses Ding Olympia. Man sieht die Wettbewerbe im Fernsehen, ob das jetzt Läufe sind oder Spiele in Teamwettbewerbs. Das ist dieser in Anführungsstrichen kurze Moment, den wir aber für die Sportlerinnen jahrelange Vorbereitungszeit vorausgehen, Qualifikationen vorausgehen. Ja. Und im allerweitesten Sinne Körperpflege, also quasi medizinische Betreuung, therapeutische Betreuung. Wie konkret ist denn das bei Olympia? Wie viel Zeit verbringt ein, sagen wir mal, ein Volleyballer, eine Volleyballerin, wie viel Zeit verbringt er auf der Liege bei dir?
Ja, das ist stark abhängig davon, ob er nun gesund ist oder ob er irgendeine kleine Verletzung hat oder auch größere Verletzung hat. Davon ist das sicherlich abhängig. Wir haben nicht nur für Olympia, sondern für alle großen Turniere für uns einen Plan erstellt, nach dem wir vorgehen. Und das beginnt damit, dass ich morgens alle Spieler gerne mal sehe, spreche. Auch der Arzt macht das Gleiche. Wir hinterfragen, wie die Nacht gewesen ist, ob irgendwelche Probleme da aufgetreten sind. Und sprechen auch mit den verschiedenen Trainern. Jedes Team hat in aller Regel einen eigenen Trainer ab, wie dort der Tagesplan sein wird, wie das Training, wann, wo, wie Training sein wird und wann, wo, wie Wettkampf sein wird. Dann werden gegebenenfalls Tapeverbände oder dergleichen schon am Vormittag oder am Morgen angelegt. Dann ist es so, dass ich jeden Spieler eine halbe Stunde vor dem Wettkampf sehen möchte. Das heißt, da werden alle Gelenke einmal durchbewegt und gegebenenfalls eingestellt. Wir haben auch eine spezielle Technik, eine neurophysiologische Technik aus der Kinderheilkunde etabliert, sogenannte Wäutertherapie. Damit bahnen wir schon die Bewegungsmuster an. Und nach dieser Vorbereitung, wie wir das nennen, beginnt dann das normale sportspezifische Warmmachen des Athleten. Wir sind dann dabei bei den Spielen, wenn es sich machen lässt. Bei Olympia lässt sich das machen, bei klassischen Turnieren ist es eher etwas schwierig. Aber bei Olympia lässt sich das gut machen. Dann sowohl der Arzt als auch ich hinter der Bande sitzen. Wenn dann im Spiel irgendetwas auftritt, versuchen wir da Hilfestellungen zu geben. Spannend ist es, wenn eine Verletzung ist. Wir haben dann maximal 5 Minuten Zeit. Also es gibt eine Medical Timeout und die ist auf 5 Minuten begrenzt. Da muss man dann schon schnelle Entscheidungen treffen manchmal. Nach dem Spiel wird in aller Regel die Regeneration wie auch immer vom Trainerteam durchgeführt. Meistens ist es ein Auslaufen oder Ausspielen. Und dann möchte ich Sie am Abend nochmal für eine Dreiviertelstunde sehen. Da werden Sie nochmal durchbehandelt, jeder Spieler. Das ist auch gleichzeitig für mich Diagnostik. Hat sich da irgendetwas irgendwo angesammelt? Muss ich ihn am nächsten Tag vielleicht noch ein weiteres Mal sehen, weil wir irgendwo ein kleines Problem haben? Oder es gibt eben die Spieler, die tatsächlich auch mit Verletzungen schon angereist sind, da muss man dann auch häufiger behandeln. Die sind dann stellenweise 2-3 Mal zusätzlich noch auf dem Tisch.
Also wer so halbwegs im Kopf mit überschlagen hat, da kommt schon einige Zeit zusammen quasi an Kontaktmomenten zwischen Physio und Athlet. Und wir kennen jetzt alle, zumindest bei den Ausdauersportarten, so Tour de France. Ja, da sind die Abend stundenlang dann irgendwie, zumindest wird es so über die Medien transportiert, dann eben auch therapeutisch nochmal zu Regenerations- und auch Kontrollzwecken ist da irgendwas.
Ja.
Im Beachvolleyball und Volleyballbereich ist es da ähnlich lang oder ist das schon eher für die Ausdauersportarten in dieser Dauer dann?
Ja, da ist es wird sicherlich in den die unterschiedlichen Therapeuten werden es auch etwas unterschiedlich handhaben. Wir von unserem Team sind da immer sehr streng gewesen und wir wollen auch wirklich unser Optimum geben. Und von daher ist es auch schon mal nachts 1-2 Uhr. Ja. Und bei Olympia ist es vielleicht noch ein wenig entspannter, weil wir jedes Team hat nur jeden zweiten Tag einen Wettkampf. Auf einem normalen Turnier ist es deutlich anstrengender noch, weil jedes Team zumindest in den ersten 3 Turniertagen 2 Spiele pro Tag hat. Und dann, wenn sie ins Finale, Halbfinale oder Finale kommen, eben dann am vierten, fünften Tag jeweils einspielt. Da ist es dann auch morgen schon mal 3 Uhr oder 4 Uhr, dass man die Nacht durchmacht, ne?
Ich denke mir, es gibt sportartspezifische Unterschiede, aber ich glaube, Abläufe sind dann schon relativ gleich, auch zwischen den Sportarten oder Sommer-Winter-Olympiaden. Also sprich, das Vorhersehen während des Wettkampfes, das im Nachhinein, also diese Abläufe, die kann man sicherlich dann auch vergleichen.
Das denke ich schon, ja. Also ich denke schon, bei aller therapeutischer Freiheit, die da ist und auch unterschiedlichen Ansichten, es gibt ja auch in jeder Berufsgruppe gibt es unterschiedliche Sachen, die man favorisiert oder die man bewertet. Und aber von den Grundabläufen ist das sicherlich gleich.
Jetzt gibt es möglicherweise ein Spannungsfeld. Ich fange mal beim Athleten, bei der Athletin an. Die möchte, wenn sie gut ist, eine Medaille haben. Ja? Ja. So, der Arzt sagt, oh, du hast da schon mal irgendwie eine Kreuzbandverletzung gehabt. Vorsicht. Ja? Teamwettbewerb, der Trainer sagt, ich brauche den, ich brauche die unbedingt, sonst sind wir chancenlos. Ja? Und der Physio sagt, oh, ich habe hier noch in der linken Wade eine Verhärtung. So, und in diesem Spannungsfeld muss irgendwie entschieden werden. Du hast es angesprochen. Wie geht das Ganze weiter? Wer setzt sich da am Ende durch?
Okay. Also, wir haben die, zumindest die Kaderathleten, also die Nationalteams, die haben wir regelmäßig hier in Paderborn. Wir arbeiten mit den Heimphysios und Heimärzten zusammen. Wobei in dem Moment, wo das knifflig wird, wir den Anspruch haben, dass sie herkommen. Das machen sie auch. Wir haben einen sehr, sehr guten Mediziner, der uns hervorragend betreut, der auch die Physiotherapie gut verstanden hat, der tolle diagnostische Möglichkeiten hat. Und wenn wir eine Verletzung haben, wir sind auch schon mit schweren Verletzungen nach Olympia angereist, dann ist es so, dass wir im Olympiateam einen sehr guten Orthopäden haben, mit dem wir auch sehr viel zusammenarbeiten, auch über Olympia hinaus, so dass wir dann mit diesem Orthopäden, mit unserem Mannschaftsarzt und mir, dem Trainer und den Athleten immer einen gemeinsamen Weg finden. Da hat keiner, der sich durchsetzt, sondern das wird im Team abgesprochen. Und das hat bislang immer sehr, sehr gut funktioniert.
Aber solche Spannungsfälle treten schon mal auf, ne? Wo es knifflig wird, nimmt man den raus, lässt man den, die spielen oder antreten,
kann. Naja, das Problem ist im Fußball größer. Ja. Okay. Weil wir haben 2 Spieler, die miteinander spielen. Und entweder sie können spielen oder sie können nicht spielen. Also wir haben keinen Ersatzspieler. Das ist ein großer Unterschied zum Fußball. Das heißt, wir kriegen die Spieler entweder spielbereit und fit oder das Team ist raus und das Turnier ist für dieses Team zu Ende. Von daher kann man nicht sagen, ja, oh, da bin ich mir jetzt unsicher, ich lasse jetzt jemanden anders spielen. Das geht im Beachvolleyball nicht. Das macht es auf der anderen Seite aber auch so herausfordernd, so interessant, weil natürlich muss der Athlet funktionieren, der Trainer funktionieren, aber auch die medizinische Abteilung muss funktionieren. Und wenn die falsche Entscheidungen trifft, dann ist nicht nur der Sportler raus, sondern das ganze Team.
Und wir sehen gerade jetzt nicht im physiotherapeutischen Zusammenhang, aber bei der führenden im Skisprung Gesamtweltcup, die wegen einem positiven Corona-Test ausgefallen ist jetzt für die Spiele, wie enttäuscht die ist. Also da kann man schon sehen, was für den jeweiligen Athlet, die jeweilige Athletin auf dem Spiel steht, wenn gesagt wird, so, du bist jetzt verletzt, in dem Falle jetzt Corona-positiv, du kannst nicht antreten, da zerplatzt ein Traum. Also man hat eine Verantwortung. Ne? Beim Fußball, du hast es angesprochen, da ist jede Woche ein Spiel im Ligabetrieb. Wenn man da mal 2 Wochen raus ist, auch nicht schön, aber es geht weiter. Aber wenn so ein Traum, eine WM, Olympia, das zerplatzt.
Das zerplatzt, ganz genau. Ja. Und von daher wird auch die Saisonziele, die werden schon zu Jahresbeginn festgelegt und da wird ganz gezielt drauf trainiert und drauf hingearbeitet.
Also spannendes Thema auf jeden Fall auch, wie man die Leute fit kriegt. Da kann man dann wieder in die Trainingslehre und so weiter und so fort. Was mich jetzt interessiert, du hast jetzt schon beides miterlebt. Corona-Spiele in Tokio, Bubble, Blase. Und auf der anderen Seite das Gegenteil in Rio, quasi Lebensfreude, Halligalli, brasilianische Emotionen. So, jetzt sind wir da in Peking, also die da sind, wenn du das jetzt mit Tokio vergleichst, wie anders ist das? So eine Blasenspiele im Vergleich zu, ja, wenn es halt doch Zuschauende und Emotionen gibt.
Ja, ja. Also einer der schönsten Momente für mich war tatsächlich, als wir an der Copacabana die Goldmedaille geholt haben, ein überfüllter Center Court, eine Bombenstimmung, und wenn dann die deutsche Flagge gehisst wird und die Nationalhymne kommt, das ist einfach Gänsehaut, das ist Gänsehaut pur. Und das sind Eindrücke, die kann man, wie ich finde, nicht toppen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, der Japaner kann, der Chinese auch, das habe ich damals in Peking auch erlebt, der kann organisieren. Das heißt, wir haben in Tokio in einer Bubble gelebt, ja. Es war aber im Dorf absolutes olympisches Feeling da. Das heißt, alle Athleten, die da hin wollten, zumindest die das erste Mal da waren, die kannten ja gar nichts anderes. Und für uns muss ich sagen, wir kannten ja schon ein Jahr Turnierspielen ohne Zuschauer. Also das war für uns jetzt nichts Neues. Für mich natürlich was komplett anderes, ob ich im leeren Stadion sitze oder im vollen Stadion. Aber für die Spieler, zumindest die das erste Mal da waren, hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das war Olympia pur. Für die Spieler, die schon das zweite oder dritte olympische Spiele mitgemacht haben, auch da stand der Wettkampf im Vordergrund. Und auch da wurde ausgeblendet, dass es andere Spiele sind. Der Japaner hat sich hervorragend um uns gekümmert. Das Essen war klasse. Die Partys nach den Spielen, also nach den Wettkämpfen im Dorf waren auch da. Da gab es dann auch hier, wie wir in jedem Dorf nachher, die Beschwerden, dass da zu laut Musik war oder da zu viel getanzt wurde. Das war alles eigentlich ganz normal, mit Ausnahme, dass wir kein deutsches Haus hatten, was ich sehr vermisst habe. Und mit Ausnahme, dass ich sonst mit den Spielern oder mit einigen Spielern die Stadt noch erkundet habe, nachdem wir fertig waren. Dann gab es immer noch 3-4 Tage, wo man im Dorf sein konnte, wo man keine Belastung hatte und wo man einfach mal Peking angucken konnte oder Rio angucken konnte. Hier sind wir dann direkt nach Hause gefahren. Das war eigentlich so deutsches Haus und eben das Sightseeing, das was nicht so war. Aber ansonsten Olympia pur.
Das finde ich tatsächlich spannend. Trotz Bubble sagst du, es ist ein Feeling entstanden, und dann kann man auch optimistisch sein, dass es bei den Athletinnen in Peking jetzt auch entsteht, dass die da trotzdem was mitnehmen können, auch wenn das in irgendeiner Form clean, abgeschirmte Spiele sind. Trotzdem kann sowas entstehen. In Tokio ist es entstanden.
So ist es, ganz genau. Ja.
Gilt dieses, was man sagt, auch dass man sich mal bei den Sportlern interdisziplinär unterhalten kann, gilt das auch für euch, Therapeutinnen, Ärztinnen und so weiter? Tauscht ihr euch auch aus? Es gibt ja durchaus andere Ansätze auch. Weißt du, man hat vielleicht in Nordamerika andere Behandlungsansätze als in Europa. Tauscht man sich da auch aus? Gibt es das bei euch auch?
Ja, das gibt es sicherlich auch. Das gibt es allerdings nicht so sehr bei diesen Spitzen. Events. Bei diesen Spitzen-Events ist man eher vorsichtig. Ich habe da eine Situation auch erlebt, die mich lange Zeit beschäftigt hat. Ich war seinerzeit mit dem Schweizer Physiotherapeuten sehr befreundet. Wir waren in Peking und einer der Spieler dort hatte eine ziemlich feste Blockade in der Wirbelsäule. Und die betreuende Ärztin der Schweizer sprach mich an, ob ich da nicht helfen könne. Und ich habe mich bereit erklärt und habe mir den Spieler auch angeschaut und habe dann mit der Schweizer Ärztin und mit dem Schweizer Physiotherapeuten eine mögliche Vorgehensweise besprochen. habe dann aber gesagt, ich müsste das in unserer Mannschaft noch besprechen. Wir haben dann eine Mannschaftssitzung gemacht und da wurde mir seitens der Spieler das untersagt, weil dieses Team halt auch in der Vorrunde in unserer Gruppe war und da Gegner war. Mhm. Also aus taktischer Sicht konnte ich es sehr gut nachvollziehen. Mhm. Aus fachlicher Sicht hätte ich gerne diesem Spieler geholfen, auch meinem damaligen Freund sehr gerne geholfen. Mhm. Die haben dann Osteopathen von Deutschland einfliegen lassen, der das Problem dann auch gelöst hat. Aber da war der Austausch eben, da ist man auf diesen Events eher etwas zurückhaltend. Mhm.
Ja, am Ende ist es eben Konkurrenz. Ne? Man kann aufeinandertreffen. In dem Fall war es ein Vorrundenspiel, möglicherweise in einem Halbfinale, Finale. Klar, ist auch ein gewisser Interessenskonflikt. Finde ich auf jeden Fall spannend, diese Erlebniserzählungen. Als wir den Termin jetzt vereinbart haben für das Interview, haben wir gesagt, wir wollen jetzt eigentlich auch nicht über das Politische sprechen. Über was trotzdem ich vielleicht nochmal sprechen möchte oder was mich interessiert, wenn man länger zurückschaut, also du hast jetzt 3 Spiele mitgemacht, dann ein Kollege schon noch welche davor. Wenn ihr das vergleicht über den Zeitraum, wohin hat sich Olympia entwickelt? Also mir geht es jetzt nicht um dieses Ding China, sondern mir geht es jetzt darum, wohin haben sich Olympische Spiele entwickelt? Sind die zu dieser auch oft kritisierten Kommerzveranstaltung geworden? Letztendlich bei den Spielen, wie da das Klima ist, die Stimmung ist. Oder hat sich, wie du aus Tokio sagst, trotz Pandemie, ein gewisser Geist erhalten? Auf diesem Zeitraum von 15, 20 Jahren.
Ja, also der Geist hat sich absolut erhalten und ist geblieben. Olympische Spiele sind Olympische Spiele. Das ist mit keiner Weltmeisterschaft, mit keiner Europameisterschaft, mit keinem Fünf-Sterne-Turnier, wie auch immer, zu vergleichen. Es sind Olympische Spiele, es ist etwas ganz Besonderes. Man kommt mit den Sportlern der gesamten Welt zusammen, man kommt mit ihnen ins Gespräch, man tauscht sich beim Essen in der Mensa aus. Es wird auch seitens der Presse einem mitgeteilt, dass es etwas Besonderes ist. Und dieses Feeling ist komplett durch da. Was sich ändert, ich habe ja mal gesagt, das Olympische Dorf, die Häuser werden immer größer. Also während anfangs noch 2 Stockwerke waren, hatten wir es jetzt in Tokio, ich glaube, über 20 Stockwerke. Was anders wird, ist sicherlich so die Professionalität, wie man vom Dorf zu den Wettkämpfen oder zu den Wettkampforten gebracht wird. Was anders war, möchte ich mal sagen, bis Rio, da war so ein Schnitt, dass jede Eröffnungsfeier immer pompöser wurde und dass es immer größer, besser, schöner werden mussten. Da war, glaube ich, in Rio das erste Mal ein Bruch. Und ich glaube, das wäre wieder umgekehrt geworden in Tokio, wenn die Bubble nicht gewesen wäre. Aber ansonsten, was die Sportler, was die Betreuer, was die Teilnehmer betrifft, da ist der Geist da und der ist ungebrochen und gleich.
Und es ist ja auch das, was man jetzt in vielen O-Tönen hört, bei aller Kritik, die möchten dahin, die Sportlerinnen wollen das erleben, die sind da heiß drauf. Ja, es gibt auch von deren Seiten Kritik, aber das Ziel, dabei zu sein, ist bei allen nach wie vor das Höchste. Es ist vorhanden und die wollen dahin. Ich habe es gesagt, eine Frage noch dazu. 2-3 Wochen Olympia im Vergleich zu 2-3 Wochen heimische Praxis. Wo gehst du abends oder wann gehst du erschöpfter ins Bett während der Olympiade oder zu Hause?
Also zum Glück habe ich es geschafft, mein Leben so zu gestalten, dass ich nicht erschöpft ins Bett gehe. Aber es ist natürlich, Olympische Spiele ist toll. Wenn ich hier nach Hause komme, zu Nicht-Corona-Zeiten, treffe ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen Freund noch oder bin mit meiner Familie zusammen. Auf Olympia ist man einfach, geht man noch mal raus, trifft andere Sportler und es sind einfach Erlebnisse, die man hat, die toll sind. Und man geht irgendwann müde oder rechtschaffend müde ins Bett. Aber letztlich ist es keine Belastung.
Positives.
Ja, ist positiv. Ja.
Du hast gesagt, und ich habe dann auch erwähnt, wir kommen da am Ende nochmal drauf. SC Paderborn, da warst du auch sozusagen Teamphysio. Lässt sich Fußball noch mit allen anderen Sportarten vergleichen oder ist das ein eigenes Business, gar nicht jetzt, wie gesagt, das Therapeutische, sondern die Abläufe, auch der Hype, der darum gemacht wird, ja, der ganze Medienzirkus, lässt sich das noch mit den anderen Sportarten vergleichen? Vielleicht kommt da noch Handball ran, während der EM oder WM, ja, oder ist Fußball in irgendeiner Form auf einem anderen Planeten?
Ja, also man muss es ja auch da vielleicht differenziert sehen. Wenn wir es für Deutschland sehen, ja, ist sicherlich Fußball der Sport schlechthin. Mhm. Wenn wir nach Amerika schauen, ist es vielleicht Basketball oder andere Sportarten. Aber hier in Deutschland ist sicherlich Fußball Top Nummer eins. Mhm. Es ist ein enormer Hype, der drum gemacht wird. Du bist selbst im Fußball tätig. Und da brauche ich dir eigentlich nicht zu sagen, was da jeden Tag, ich sage mal, der ganz normale Wahnsinn abläuft. Mhm. Wir haben es jetzt ja auch in der Presse gehabt, dass ein Manager da zurückgetreten ist, sehr emotionsgeladen, sodass wir wohl alle wissen, wie schön der Fußball auf der einen Seite ist, aber auch wie viel Druck im Fußball ist. Natürlich haben in anderen Sportarten ist es auch Druck da, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass vielleicht auch ein wenig mehr Freude in den anderen Sportarten ist. Das ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck, aber so zeigt es sich mir zumindest. Mhm.
Ja, und manchmal irgendwie ein anderer Umgang untereinander. Also ja, vielleicht ist
das sicher,
dass nicht so viel Druck dahinter ist, nicht so viel Geld dahinter steckt. Da gibt es diverse Gründe, aber ich habe den Eindruck, man geht irgendwie auch ein bisschen anders miteinander um. Und das macht manches entspannter. Das ist richtig. Also den Eindruck habe ich tatsächlich.
Den Eindruck, der Eindruck ist komplett richtig. Ja, man geht anders miteinander um. Die Sportler, obwohl Weltspitzensportler, man kann das hier nicht verallgemeinern, aber es gibt auch beim Fußball tolle Menschen, Supersportler. Ja. Aber wenn man mal so insgesamt schaut, dann ist der Umgang mit den Sportlern, die in anderen Sportarten sind, eher, wie soll man das sagen, eher einfacher beziehungsweise eher, ja, freundschaftlicher geprägt. Ja. Ja. Wobei ich auch gute Freunde zu den Fußballern habe. Also ich will da jetzt dann keine Negativgeschichten, aber es ist halt anders.
Ja, richtig. Nee, das stimmt. Es ist anders, das kann man definitiv unterstreichen. Und es ist so ungefähr, glaube ich, wie wir beide es beschreiben. Ich denke, den Eindruck haben viele, die sich intensiver mit diesen Sachen beschäftigen. Aber wie gesagt, der Fußball hat natürlich auch seine extremen Reize. Deswegen fahren so viele auf ihn ab. SC Paderborn vielleicht als Schluss, die haben sich gut entwickelt in den letzten Jahren. War extrem Aufzug zwischen dritter und erster Liga und wieder dritte. Und jetzt aber relativ stabil, würde ich sagen. Also die machen schon auch das ein oder andere richtig, würde ich sagen.
Ne? Ja. Also wir hatten bislang hier einen Sponsor, den Wilfried Finke. Mhm. Der hat sehr, sehr viel für den Verein getan. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn es ihn nicht gegeben hätte, stände der SC Paderborn nicht da, wo er heute steht. Aber sie haben jetzt auch, nachdem Wilfried verstorben ist, es geschafft, da eine vernünftige Vereinsführung hinzubekommen. Und auch der jetzige Manager, da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, der macht nicht viel verkehrt, möchte ich mal sagen. Der macht das meiste richtig. Auch wenn es jetzt manchmal schmerzt, wenn so ein Michel jetzt verkauft wird, man noch so ein bisschen nach oben schaut und plötzlich unser Topscorer da verkauft wird nach Hertha. Aber das ist Paderborn. Paderborn ist halt ein kleiner Verein und er lebt halt von diesen Transfers und er schafft es immer wieder in den letzten Jahren, junge Sportler zu entdecken, junge Fußballer zu entdecken, die weiterzuentwickeln und dann auch gut zu verkaufen. Das ist Kompliment an den SCP.
Letzte Frage an dich. Die nächsten Sommerspiele wieder dann Ziele für dich auch? Oder sagst du, war jetzt dreimal dabei? Reicht mir, was nimmst du dir da noch selber olympisch vor?
Ja, du hast ja das Alter angesprochen, du weißt, wie alt ich bin und ich habe tatsächlich dem Deutschen Volleyballverband mitgeteilt, dass ich die Tätigkeit einstelle. Ich kann gerne noch beratend zur Verfügung stehen. Ich habe auch noch zwei Mitarbeiter, die gerne nach Olympia wollen. Die werde ich auch fördern. Wir werden das auch weitersehen. Ich werde das auch weiter im Blickpunkt behalten. Ich bin natürlich auch über die Jahre befreundet mit verantwortlichen Leuten im deutschen Volleyball oder insbesondere im Beachvolleyball. Und natürlich wird es die eine oder andere Berührung geben. Aber ich persönlich möchte zu keinem spielen. Ich bin dann beim nächsten bin ich 68 Jahre alt und die jungen Leute fangen an, andere Sprache zu sprechen. Das muss dann auch mal nicht sein. Nicht mehr sein.
Dabei sagt doch ein bekannter Sänger oder hat gesagt, mit 66 geht es erst richtig los. Also, aber ja. Du machst für andere quasi die Tür auf. Das finde ich auch gut. Ja. Dann zu sagen, ich habe das erlebt und jetzt können dann irgendwie andere auch mal eine Chance kriegen, finde ich auch einen super Ansatz. Also von daher alles richtig, ja, aus meiner Sicht. Ja,
ich denke auch, ja. Und wenn das Leben mit 66 beginnt, dann will ich es auch mit 66 genießen.
Sehr gut.
Ich habe es auch in der Vergangenheit genossen, aber
sehr gut.
Ja.
Alles klar. Also, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, fand ich. Tolle Einblicke. Klar, Sommerspiele und jetzt haben wir Winter. Aber ich denke, da kann man schon auch seine Parallelen ziehen und so ein bisschen auch von der Stimmung, die da entsteht. Ich glaube, das konntest du jetzt auch ganz gut transportieren. Also ganz lieben Dank für die Einblicke.
Danke dir.
Und hat mir Spaß gemacht.
Schön. Alles Gute. Mir auch, Dirk. Vielen Dank, dich kennenlernen zu dürfen.
Sehr gerne.
Und alles Gute.
Ebenso.
Dir, ne?